Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zur 100. Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. So, wir haben jetzt, glaube ich, 5 Jahre oder 5,5 Jahre diesen Podcast gemacht und sind endlich bei der 100. Episode angekommen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nur 100 Episoden gemacht haben. Nein, wir haben Specials, Reviews, Ersteindrücke neulich, Specials über Bücher und so weiter gemacht. Gespräche hat Patrick geführt auf den Messen und Veranstaltungen. Aber dies ist die 100. reguläre Episode und ja, wie es immer so ist in unseren Episoden, was gibt's denn Neues bei dir, Matthias?
Bei mir gibt's Neues, dass wir gestern die 2. Runde Winter der Toten hinter uns gebracht haben.
Ja, das stimmt.
Und ich war extrem begeistert, gebe ich zu. Das ist ein tolles Spiel, das für Fans von Battlestar Galactica eigentlich ein Automatismus sein muss, weil... Also eine ähnliche Verrätermechanik, aber irgendwie anders. Und ich glaube, wir waren uns ziemlich zügig alle einig, dass es nicht Galactica irgendwie ersetzt oder irgendwie besser ist oder schlechter. Ja. Es ist irgendwie anders. Erfüllt aber quasi dieselbe Nische, hätte ich jetzt gesagt. Also ne, wer das eine mag, da habe ich so das Gefühl, der muss doch eigentlich auch das andere mögen.
Getreu der Regel, erkläre kein Spiel mit einem anderen Spiel. Das ist ein kooperatives Spiel mit einem Verräter. Oder wie habe ich das zu verstehen?
Genau. Alle sind in einer Kolonie, der Winter der Toten, und versuchen über den Winter zu kommen. Und da ist direkt in der Grundbox ist so viel Variation drin. Die Aufträge sind immer anders. Ne? Man zieht einen Gesamtauftrag, den die Gruppe erfüllen muss. Dafür haben sie schön gemacht. Ein kleiner Stapel, der in kurze, mittlere und lange Spielrunden eingeordnet ist. Da kann man sich dann frei bedienen. Dann gibt es einen Haufen von, ich weiß gar nicht, irgendwie 30, 40 Charaktere. Davon kriegt man dann 2.
Ja, man die kriegt alle mehrere. Besondere Eigenschaften
genau, haben. Genau, also man hat nicht einfach nur den, ne, das ist, da kommen wir jetzt direkt schon zu den harten Änderungen zu Galactica. Man hat nicht den einen Charakter mit irgendwie 1, 2 Special-Fähigkeiten, sondern man kontrolliert eine Gruppe. Das heißt, es ist in dem Spiel ganz klar, dass Leute stärker werden können als andere. Das Spiel ist von vornherein quasi nicht ausgeglichen. Es kann sein, dass die Leute zügig versterben, dann hat man damit auch weniger Aktionen pro Runde. Aber es kann auch sein, dass einer ständig neue Leute findet, dann hat er immer mehr Würfel, kann immer mehr Sachen machen mit seinen Leuten. Die haben natürlich auch entsprechende Fähigkeiten, manchmal gute, also oder weniger gute, würde ich auch da sagen. Sodass, und die Verrätermechanik sorgt natürlich dafür, dass immer alles in Frage gestellt werden kann. Hör mal, brauchen wir jetzt überhaupt noch einen extra Mann, der frisst uns doch nur die Haare vom Kopf oder...
Der bringt noch 2 mit.
Genau.
Das ist das Schlimmste.
Und die tragen noch nicht mal was dazu bei, mit denen kannst du noch nicht mal Aktionen machen. Genau, dann gibt es auch pro Runde wieder Krisen, auch so Galactica-mäßig, aber einfacher hätte ich jetzt gesagt.
Du ziehst im Grunde je nach Rundenzahl nur 6 oder 7 Krisen oder was. Ne? Also Galactica hast ja immer eine Krise am Ende, wenn ein Spieler dran war.
Genau.
Und bei Winter der Toten geht es sozusagen einmal reihum und dann gibt es eine Krise, die gelöst wird.
Genau, das für jede Runde gibt es eine Krise und die ist meistens auch sehr simpel. Motto, alle müssen irgendwie... Für jeden Spieler muss ein Werkzeug in den Stapel gemischt werden. Und genau wie bei Galactica, alle packen verdeckt was rein und am Ende deckt man auf und guckt nach, hat das jetzt geklappt oder ist da eine Nahrung dazwischen, die dann um einen reduziert und dann haben wir es nicht geschafft. Und dann ist es natürlich, hat geklappt, was nicht notgedrungen heißen muss, dass keine Verräter an Bord sind. Bislang hatten wir jetzt eigentlich jedes Mal einen dabei, auch wenn wir die ersten Krisen immer sehr gut überstanden haben. Ist sehr witzig. Und man kann dann tatsächlich auch aus der Kolonie gewählt werden und dann ist das Spiel nicht vorbei. Bei Galactica war es häufig so, dass die Zylonen nicht mehr ganz so viel zu tun hatten. Dafür die Erweiterungen haben das so ein bisschen versucht zu verbessern. Aber bei Winter der Toten habe ich das Gefühl, ist das sehr gut gelöst. Man wird zum Außenseiter, man darf nicht mehr in die Kolonie, aber es kann sein, dass man immer noch der Gruppe, ja, dass man der Gruppe jetzt schaden möchte oder dass man der sogar helfen möchte. Man wird wirklich zu so einer Wildcard, weil keiner einen einschätzen kann. Aber man läuft auch noch mit in den Außenarealen mit. Die Leute befinden sich zwar in einer Kolonie, aber man versucht quasi immer in diversen Standorten, an der Tankstelle, in der Schule, in der Bibliothek, irgendwie Sachen zu finden, die man ja auch in die Krisen reinsortieren muss. Und der Rausgewählte, der hat quasi. Der muss quasi draußen überleben, außerhalb des Schutzes der Kolonie und kriegt dann nochmal ein eigenes Ziel. Ist, also finde ich ganz toll gemacht, weil das auch
Ja,
nochmal.
also ein sehr interessantes Konzept. Also schreit, wir hatten gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, also so ein Ersteindruck können wir dazu, glaube ich, nochmal machen, genauso wie
Ja.
bei XCOM, damit man das etwas in seiner Gänze vorstellt, weil es ist wirklich, hat sehr viele kleine Mechaniken, die alle auf Konflikt hinauslaufen, und das ist ganz interessant eigentlich.
Ja, ist definitiv, würde ich sagen, ist jetzt schon der Hit oder einer der Hits dieses Jahres, denke ich, weil er jetzt auch erst in Deutsch erschienen ist.
Stimmt, ja, ist richtig. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, ich habe gestern in das Telltale-Game zu Game of Thrones mal reingeguckt. Das ist ja so ein episodenhaftes Spiel. Und ja, ich war da, meine ich mag die Telltale-Games generell. Das sind ja, da gab es ja zu Walking Dead schon eins. Zu dieser Fable-Reihe, The Wolf Within.
Wolf Among Us, genau.
Among Us, richtig, genau. Vom Ablauf ist es ja so, man hat so kleinere, ich erkunde mal die Umgebungsabenteuergeschichten, aber in erster Linie auch dialoggetrieben und trifft eben da währenddessen Entscheidungen, die sich dann noch mehr oder weniger durchs ganze Spiel ziehen. Zumindest vermittelt es sehr gut den Eindruck, dass man da auch wirklich wichtige Entscheidungen fällt. Und ich muss sagen, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es auch diesen Flair und diese Situation von Game of Thrones ganz gut rüberbringt. So dieses diplomatisch Vorgehende und du spürst in den Untertonen die Drohung, die da mitschwingt und bewegt sich auf dünnem Eis bei manchen Dialogen. Also ich habe bisher nur die erste Episode gespielt, die zweite ist ja jetzt irgendwie auch seit Anfang Februar raus. Und doch, das hat mir schon viel Spaß gemacht.
Das Finale der ersten Episode ist direkt ordentlich, ne?
Naja, das haut ganz schön rein, ja.
Deswegen,
Aber
ich hatte.
es ist Game of Thrones, also auch daran merkt man es ja.
Das Problem ist nur bei diesen Telltale Games jetzt. Ich hatte Walking Dead Season 1 und 2, beide großartig. Wolf Among Us großartig. Tales from the Borderland läuft noch. Werde ich deswegen noch nicht spielen. Und Game of Thrones hat ja jetzt erst angefangen. 6 Episoden sind angekündigt. Und die kommen ja nicht jede Woche, sondern ja, im besten Falle jeden Monat oder irgendwie
Genau,
so
4 bis 6 Wochen mindestens, ja.
rum. Ne? Ja, das heißt, ich weiß gar nicht. Ich versuche mich von dem Spiel fernzuhalten, um es dann erst zu spielen, wenn es fertig ist. Aber ich habe mir selber schon was angeguckt, gerade von Episode 1, nur um zu sehen, wo wollen die damit hin. Und ich hatte das Gefühl, das ist großartig. Ich glaube, das können, wenn wir uns hier nochmal so mit dem Freundeskreis treffen und mit Game of Thrones Fans, dann glaube ich, wird das ein Highlight, das Spiel zu spielen, um dann wirklich so, das ist halt wie die versuchen nochmal die Starks irgendwie durch diese Hürden durchzuführen und durch das Setting, weil im Grunde man spielt ja so eine Forrester-Familie und die sind fast wie die Starks. Oder das sind alles gute Leute und denen widerfahren die grausamsten Dinge und als Spieler versucht man dann irgendwie die Familie davor zu bewahren.
Du willst also sagen, dass die Starks nur gute Leute sind? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber gut.
Also so ehrenhafte, also wenn ich jetzt
Okay,
an den
ja gut.
Vater denke und die Kinder, also die Hauptfamilie, da kann man noch, an denen kann man noch nichts rütteln, hätte ich jetzt gesagt.
Ja gut. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, wir haben Walking Dead haben wir, glaube ich, mal die erste Episode zusammengespielt. Also
Ja.
es war schon sehr unterhaltsam. Interessante Mechanik eigentlich von dem Ding. Also, dass das ein Adventure ist, im Grunde genommen, wo es ja wirklich ums Entscheidungstreffen geht. Ne? Also gar nicht mehr so kombiniere den roten Fisch mit dem Eintopf, um dem Troll an der Brücke den Eintopf zu geben.
Es geht weniger ums Rätseln als um eine Geschichte. Ich habe dieses Episodenhafte ist ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Seuche, die sich momentan durch die Computerlandschaft zieht, aber das ist schon nervig. Ich habe Life is Strange, ist ja ein ähnliches Konzept im Prinzip. hatte ich irgendwie eine Woche vorher gespielt und dadurch kam dann der Wunsch, das auch weiter zu spielen, das auch
so
mal zu
genau.
spielen. So, man holt sich jetzt die episodenhaften Spiele, um zwischen den Episoden was zu spielen zu haben. Was an Life is Strange,
Klasse.
Ich will ja da jetzt nicht zu tief reingehen, wir wollen ja auch ein bisschen Zeit. Was ich da ganz nett finde, ist, dass das mit der Zeit spielt. Das heißt, du kannst zurückspulen und sozusagen, wenn du da sitzt und denkst, nein, ich hätte mich doch anders entschieden, kannst du eben die andere Entscheidung noch fällen. Um dann vielleicht zu sagen, nee, die erste war doch besser. Also, da gibt es so einen gewissen Zeitraum, wo du dann noch Entscheidungen auch wieder korrigieren kannst.
Aber ich bleib dabei. Der Punkt ist, es ist grausam. Jetzt Game of Thrones, ja, erste Episode, toll. Zweite Episode,
genau.
Bestimmt auch gut, würde ich gerne sehen, aber nein, Moment, ja, sechs Episoden, soll ich dann die ganze Zeit hier rumhängen und dann... Und eine Episode dauert ja vielleicht nur irgendwie 2 Stunden.
Ich hatte es bei Walking Dead, hatte ich genau das Problem. Da habe ich dann mit Staffel 2 angefangen und irgendwie die ersten 2, 3 Episoden noch verfolgt und dann ist es sozusagen wieder abgebrochen, weil dann der Zeitabstand zu groß wurde und es dann so ein bisschen unten rüber gerutscht ist.
Ihr mögt mehr die Netflix-Variante, ne? Also die Serie nicht in Einzelteilen, sondern komplett.
Ja, wobei Netflix mit Better Call Saul ja auch den anderen Weg geht, ne? Aber. Gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Okay, aber für den Handel ist es wahrscheinlich besser, die Dinger so nach und nach rauszubringen, ne, um den Hype auch zu erhöhen. Aber klar, wenn man es spielen möchte, ist es irgendwie schon blöd, so ähnlich wie bei Kinofilmen, in den letzten, ne, oder in den Mittelteil zu gehen und dann muss man nochmal ein Jahr warten, bis die Geschichte dann abgeschlossen ist. Das ist etwas.
Hunger Games, letzter Teil.
Ja,
Teil 1, ja, nett. Und jetzt?
Ja, genau. Dann kann man sich, also darum, ich habe auch den zweiten noch nicht gesehen und den dritten davon nicht gesehen. Aber gut. So, dann mache ich noch kurz, was ich Neues habe. Also mal abgesehen davon, dass wir eigentlich alle recht angetan sind von D&D Next. Oder einmal hier ganz kurz, Matthias.
Ja, ist gut.
Patrick, du hattest erst eine Runde gespielt.
Ja, aber selbst als Nicht-D&D-ler komme ich da sehr gut mit klar.
Das freut mich. Ich als Spielleiter bin auch sehr angetan. Ich beschäftige mich etwas intensiver wieder damit. Finde viele kleine Sachen, die total toll sind. Ich denke, auch da werden wir irgendwann nochmal eine richtige Episode zu machen, um das einmal zu besprechen. In dem Zuge habe ich dann auch angefangen, ein wenig im Appendix N zu lesen. Das war damals der Anhang in den Original-D&D-Sachen, die früher mal erschienen sind, in denen Gary Gygax seine Roman-Inspiration aufgelistet hat. Und unter anderem habe ich da den alten Klassiker von Lord Alexander gelesen, und zwar Taran und der Zauberkessel. Beziehungsweise es ist ja dann Taran und das Buch der Drei, das ist das erste Buch, und dann kommt Taran und der schwarze Kessel, das ist das zweite Buch. Und gerade eben, noch kurz vor diesem Podcast, habe ich Taran und die Prinzessin von Lyre zu Ende gelesen. Man kennt vielleicht den Disney-Film, und der Disney-Film, der eigentlich gar kein Disney-Film ist, der vermischt das erste Buch und das zweite Buch zusammen. Und die Romane selber sind wirklich fantastische Jugendbücher, also das macht wirklich Spaß, die Dinger zu lesen, und die strotzen vor tollen Ideen. Also darauf werde ich auch nochmal etwas genauer eingehen in einer Buchbesprechung, aber das lohnt sich wirklich. Und das andere, was ich im Moment so nebenbei lese, war Das geborstene Schwert von Paul Anderson, und das ist noch besser. Ich meine, gut, das ist dann eben erwachsene Fantasy in einem Wikinger-Nordmann-Mythos, hat auch sehr viele tolle Ideen, und zwar so viele tolle Ideen, wie Ted Williams in anderthalb Bänden der Osten-Art-Saga reinpackt. Das ist also unglaublich. Auf 50 Seiten, wirklich in Nebensätzen, haut er dann so Ideen raus, auf denen andere ganze Romane aufbauen könnten. So, das waren sozusagen meine Buchtipps für die 100. Episode. Und jetzt widmen wir uns einem interessanten Buch, was ich auf der Spielemesse in diesem Jahr gekauft habe und aus dem wir heute unsere Ideen ziehen für diese Episode. Denn es geht um ein Buch, das Patrick jetzt vor sich liegen hat, weil wir nur eine Ausgabe davon hatten und wir es rumreichen mussten. Darum dauerte auch die Aufnahme etwas länger. Und Patrick, wer hat das Buch geschrieben? Und ich kann mich an den Titel erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube, Will Hindmarch und...
Und Jeff Tidball war es. Und dazu noch jede Menge Vorworte, ich glaube Nachworte von allen möglichen Leuten. Also... Will Wheaton, Robin DeLaw sind da drin. Ach, ich will das gar nicht alles aufzählen. Also,
ja, richtig. Es geht jedenfalls darum, es sind Dinge, die wir über Spiele denken. Und das ganze Buch ist, ich sag mal, recht leer, recht übersichtlich, wenn man es so durchblättert. Viele leere Seiten, auf denen irgendwie ein oder zwei Sätze stehen. Aber diese ein oder zwei Sätze sind sehr clever, weil da ziemlich coole Ideen sind, die sich einfach rund um Spiele drehen. Nicht nur Rollenspiele, sondern auch Computerspiele, Brettspiele und alle Arten von Spielen, die man so kennt. Die Idee war, zu dieser 100. Episode einfach mal zu sehen, wir blättern das Buch durch und schreiben unsere Top 3 sozusagen raus. Und da wollen wir uns dann heute mal mit beschäftigen. Allerdings haben wir nochmal da wir ja drei Leute sind und schon recht lange zusammen spielen und auch einen recht ähnlichen Geschmack wahrscheinlich haben, man weiß es nicht, aber es könnte sein, haben wir nochmal eine Top 3 zu der Top 3 gemacht, also sozusagen die Ersatz-Top 3, dass wenn ein Ding doppelt vorkommt, wir immer noch ein Ausweichsatz-Statement zu den Spielen haben.
Wieso habe ich hier 8 stehen?
Ich weiß nicht. Ich habe sie bei mir die alternativen 3
genannt. Oh. Die alternativen 3 klingt auch sehr schön, ja. Klasse. Dann können wir einfach da mal mit beginnen. Und wir starten natürlich wir zählen natürlich rauf. Das heißt also, wir starten mit der 3. Und Patrick, was ist denn deine Nummer 3?
Ich muss ja direkt meine Top 1 rauswenden.
Achso. Ich habe mich so ein bisschen jetzt auf das Rollenspiel noch stärker fokussiert. Nicht immer den gleichen Charakter spielen, war ein Vorschlag dabei. Also dabei ist noch nicht mal gemeint, der gleiche Person, sondern den gleichen Typ von Charakter. Also immer den Kämpfer. Und der Kämpfer ist dann natürlich in dem einen der schwertschwingende Krieger, aber vielleicht in der Zukunft eben irgendwie ein Soldat, sondern diesen Typ einfach zu wechseln, auch mal verschiedene Rollen eben auszuprobieren und sich nicht immer mit dem gleichen zufrieden zu geben.
Darf ich zuerst darauf antworten und die Diskussion eröffnen? Ich spiele gerne den Paladin. Und wenn ich die Chance habe, den Paladin zu spielen, spiele ich auch den Paladin. Und zwar nur den Paladin.
Ist es trotzdem sehr merkwürdig, ja.
Das ist mir egal.
Aber du spielst auch nicht so häufig. Das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen. Wenn du nicht häufig spielst, ist das vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn du nur Spieler bist. Also,
das ist wahr, ja. Trotzdem kann ich es verstehen, wenn Leute sozusagen sich dem Magier sozusagen verpflichtet fühlen und immer den Magier gerne spielen. Ich kann das total nachvollziehen.
Ich bin da also, auch hin und her gerissen, weil es muss ja Spaß machen. Es muss den Leuten Spaß machen.
Klar,
man kann sie darauf hinweisen. Ne? Vielleicht merken sie es ja einfach gar nicht, dass sie immer denselben Typ Charakter auch spielen. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, hier Klasse und so weiter, ist mir völlig egal, aber bei sowas wie Cthulhu merkt man vielleicht doch, dass man gar nicht darauf eingeht oder es einen relativ wenig interessiert, in welcher Zeit, in welchem Charakter, in welchem sozialen Gefüge ist der Typ aufgewachsen, sondern eigentlich spiele ich den so wie ich jetzt wäre, wenn ich jetzt in der Situation wäre. Das passiert einfach zu häufig. Und wie gesagt, ich habe da keine Probleme mit, aber wenn jemand jetzt lange spielt, dann vielleicht will er sich selber auch mal der Herausforderung öffnen, zu sagen, okay, wisst ihr was, ich versuche jetzt tatsächlich mal hier, nicht ich erlebe das, sondern hier der Typ erlebt das hier. Und wie reagiert der denn jetzt darauf, wenn der hier, wenn der Gott beleidigt wird und so weiter und nicht, wie würde ich das sehen?
Matthias, was ist denn dein Punkt 3?
Ich habe die Sachen immer hier auf Englisch rauskopiert, also es ist ganz einfach, life is too short to do business with fuckwits. Und wir können ja hier noch fluchen auf Englisch. das ist ein Spruch, das überrascht eigentlich nicht, weil ich glaube, ich habe das von Anfang an in dem Podcast immer wieder erwähnt, dass es nicht wert ist, Rollenspiel oder jegliches Spiel mit Idioten zu spielen. Wenn du mit Idioten spielst, dann such dir eine andere Gruppe. So schlimm kann es nicht sein.
Die alte John Wick-Weisheit, ja. Ne? Spiel nicht mit Idioten. Ja,
ich würde sie niemandem per se zuschreiben, weil das ist für mich auch eine Lebensweisheit, gebe ich zu. Wobei, so es ist nicht so, als würde ich jetzt in meiner Rollenspiel-Vergangenheit ständig mit Idioten zusammengespielt haben. Bei mir ist es, die höfliche Variante wäre einfach, man entsorgt vielleicht langsam, aber sicher die Leute, mit denen man nicht dasselbe Rollenspielverständnis hat, die andere Sachen wertschätzen als man selber und dann kriegt man vielleicht mit der Zeit irgendwie raus, ach so, hör mal, wir spielen aber irgendwie genauso, wie wir das voneinander erwarten, wir legen dieselben Schwerpunkte im Rollenspiel oder wir mögen dieselben Brettspiele, ne? Das ist für mich der
wichtigste. Aber weißt du, was schwer ist in dem Zusammenhang, dass du oft ja mit deinen Freunden spielst? Ja. Also tatsächlich mit den Leuten, die du dann auch sonst so um dich hast. Da kommen, glaube ich, auch sehr viele von diesen Problemen im Rollenspiel und diesen Beiträgen im Forum Hilfe. Einer meiner Spieler spielt immer nur den Buttkicker und eigentlich wollen wir hier eine Intrigenkampagne haben. Ja. Und wie mache ich es ihm begreiflich? Ich will ja auch die Freundschaft nicht zerstören, weil ich kenne ihn seit 20 Jahren.
Ja, aber gleichzeitig, wir haben häufig Rollenspiel. Ich meine, ist das nicht so ein Entwicklungskreis, dass man am Anfang oder überhaupt eine Entwicklung, am Anfang spielt man eben nur mit Freunden, bis man ja auch dann damit nachher merkt, aber einige spielen hier nur mit für Freunde, die haben überhaupt keinen Spaß am Rollenspiel, dann entsorgt sich das vielleicht auch nachher, dann klärt sich das von alleine. Ich meine, wenn man nicht genug Leute hat und wenn es irgendwie einen gibt, der ständig die Leute dann dazu anbettelt, dass sie dann mit ihm spielen, dann mag es dazu kommen. Aber ansonsten hätte ich gesagt, wir mit einem Pool von Spielern sollte es dann, und mit einem entsprechenden Alter und dem Erwachsenen umgehen damit, sollte es kein Problem mehr sein zu sagen, das Spiel, nee Leute, das spielt man ohne mich. Ne? Also ja, Pendragon, nee, danke, genau, ist in Ordnung.
Ja, mein dritter Punkt, wo wir gerade schon beim Thema Idioten waren, können wir nochmal eins draufsetzen sozusagen. Ein guter Spielleiter sollte niemals Angst davor haben, sich wie ein Idiot zu verhalten oder wie ein Idiot zu erscheinen. Und zwar geht es dann nicht darum, dass er eben hier bescheiden spielt, sondern es geht eben darum, hier mit verstellter Stimme zu spielen, einfach mal hier etwas merkwürdige Dinge zu tun, etwas mehr Schauspiel reinzulegen in die Nichtspieler-Charakterausgestaltung. Und ich hatte das mal in einem Podcast mit Chris Perkins, kam das auch mal zur Sprache. Das ist der Brand-Manager von D&D, ich bin nicht ganz sicher. Also ist jedenfalls relativ weit oben bei Wizards of the Coast im D&D-Bereich. Und der ist eben, wirklich sehr viel Schauspiel legt er dann da rein, was natürlich viel Spaß macht. Und man muss ja einfach sehen, man ist in einer eine Gruppe von Freunden im Idealfall. Und oder zumindest hat man ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Leuten. Und ja, wenn der Spieler da viel reinlegt, dann ist es vielleicht auch Ansporn für die Spieler, ein bisschen mehr reinzulegen. Ich finde das eigentlich eine nette Sache.
Ich finde das sehr kritisch, weil nicht jeder kann's. Und dann wird es nachher unfreiwillig komisch.
Aber das ist der Punkt. Du musst es ja nicht können. Ne? Also du trittst ja nicht auf der Bühne auf. Du trittst vor vier von deinen Kollegen.
Wenn du eine Szene dadurch verhaust, dass du diese Person versuchst, den wütigen, den NSC verhunzt und der dadurch nicht mehr bedrohlich, was auch immer, wirkt, sondern wie eine Witzfigur, dann kannst du da schon was kaputt machen.
Was ist das Schlimmste, was passiert? Dass alle Leute lachen, und dann hat man ein bisschen Spaß gehabt und gut ist, dann bleibst du vielleicht in Erinnerung. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht so kritisch.
Wieso nicht da, um Spaß zu haben? Wir spielen Rollenspiel.
Nee, also ich meine, wir erwarten keine Oscar-Leistung. Ne? Also ich finde das, es geht einfach darum, ne, einfach mal auch als Spielleiter hier ein paar Sachen durchaus in die Hand zu nehmen und einfach mal. Ja, auch auf die Gefahr hin, hey, die Leute halten mich vielleicht für einen Idiot, wenn ich gleich wie eine Frau spreche, aber trotzdem könnte das.
Boah, das ist ein guter Punkt, genau. Da hätte ich schon große Sorgen.
Also ich glaube, generell ist es nicht verkehrt, darüber nachzudenken, wie kann man etwas vielleicht anders, mutiger, realer darstellen. Da hatten wir auch schon mehrmals quasi Sachen zu Live-Elementen und Ähnlichem.
Ja, das stimmt. Okay.
Ein sehr, sehr schmaler Grad.
Ein sehr schmaler Grad, offensichtlich. Matthias, was ist denn dein zweiter Punkt?
Moment mal.
Patrick, warte mal.
Oh. Ja.
Patrick, was ist
ja, ich wollte nur, dass der klaut mir das am Ende noch.
Du hast doch hier nicht das Anrecht darauf, jedes Mal als erstes zu beginnen. Das ist eigentlich
aber es passt ganz gut, weil es auch wieder mit dem Spielleiter zu tun hat. Als Spielleiter ungeduldig mit sich selber zu sein. Und zwar im Spielverlauf selber.
Das war, glaube ich, von Fred Hicks das
ja, genau. Da, oder? Das heißt, man nicht immer lange überlegen, wie würden die NSCs reagieren, sondern einfach drauf loszuspielen. Und wenn es dann eben eine blöde Aktion war, gut, dann haben die Spieler vielleicht Spaß daran, aus dem, was sich dann daraus ergibt. Für mich ist das generell so eine Geschichte, dass viele Dinge im Rollenspiel zu lange, zu sehr dann nachgehakt werden oder im Kampf zu sehr Taktik herangezogen wird, anstatt einfach zu agieren. Wobei, beim Kampf hat das ja auch noch mehr Auswirkungen als bei so einer sozialen Interaktion. Und dann einfach zu gucken, was da rauskommt. Von daher nicht das Spiel bremsen. So kann man es, glaube ich, auch nochmal zusammenfassen.
Weißt du, was ich sagen würde? Das würde ich auch schon fast unter dieses sich nicht scheuen wie ein Idiot dazustehen.
Genau. darum.
Fürchterlich. Das heißt ja, der benutzt gar nicht alle seine Mittel, um mich zu besiegen. Was war der Kampf dann wert?
Aber ich meine, wenn du da sitzt als Spieler, weil der Spielleiter gerade überlegen muss, welche von deinen 20 Fähigkeiten der Gegner jetzt benutzt, dann wird der Kampf für dich auch nicht besser, glaube ich. Das ist generell so eine Geschichte, ja, von wie man da auch Action reinbringt. Und ich finde, der Spielleiter ist derjenige, der ja auch ein Vorbild sein muss. Wenn ich lange überlege, wie ich meine Aktion mache, dann machen die Spieler das auch und dadurch wird alles langsamer. Das ist das Problem.
Es muss sich die Waage damit halten, weil wenn du mir den Drachen gibst und der macht mal die eine Aktion nichts, weil der Spielleiter gerade überfordert damit ist, dann verlierst du aber quasi damit eher den Hintergrund, weil du gerade mechanisch überfordert bist, dann sowas sollte man vielleicht
vorher machen. Wobei ich das sozusagen auch nicht nur auf den Kampf reduzieren möchte. Ich hatte diesen Punkt nämlich auch drauf, der war auf meiner Ersatzliste sozusagen, beziehungsweise hat es gar nicht in die Reihe geschafft, aber ich habe mir ihn rausgeschrieben. Das Interessante ist eigentlich, dass es auch darum geht, bei jeglicher Art von Situation das anzuwenden.
Ja, und aus der Szene hier erwächst nichts mehr
diese großartig Szene ist, Spannendes. Hat ihr Drama ausgeschöpft, ja.
Dann vielleicht einfach als Spielleiter hier dreist zu erwähnen, ja, und damit werdet ihr aus dem
Tonsaal
hinausgeleitet und dann kommt das sich der
Baron. Also ich glaube, beim Kampf gehört das natürlich zur Vorbereitung auch dazu, nur um das vielleicht nochmal abzuschließen, du solltest deine Optionen kennen, aber nicht ewig überlegen, welche jetzt in diesem Moment die perfekte Methode ist, um den Spielern einen reinzuwirken, sondern einfach loslegen. So würde ich das mal zusammenfassen.
Matthias, was gibt's bei dir?
Zwei, auf Platz zwei. Auch noch nicht überschnitten hier.
Ich bin
beeindruckt. Aber vielleicht nehme ich den Punkt 1 von irgendjemandem hier schon weg. Das ist, ich war hier ganz unfair. Das ist ein in drei geteilte Punkte eigentlich aufgeteilter
Punkt. Jetzt wird's spannend.
Und zwar von dem Wichtigsten
zu den
unwichtigsten Sachen. Was ist das Wichtige, um eine Spielsitzung zu genießen? Einmal bin ich in der richtigen Geisteshaltung, um ein Spiel, um mich daran zu erfreuen.
Ja,
mag ich die Begleitung, also mag ich die anderen Spieler in meinem Umkreis und ist das Game Design, ist das gelungen? Ich fand das einfach, das ist so, so wichtig, sich auch selber nochmal bewusst zu machen. Und man ist ja immer noch ein Freundeskreis oder Bekannte, man hat sich getroffen. Und ich denke, bei dem Mindset, da war ich nämlich, also bei der Geisteshaltung, da muss ich jetzt, neuerdings werde ich immer daran erinnert, wenn ich hier im Arbeitskreis ein paar Filme vorschlage und wir gucken die und dann sitzen da einige Leute und die sitzen dann schon mit der Geisteshaltung da. Ja, mal gucken, ob dieser Film mich heute hier irgendwie begeistern kann. Ne? Ich bin ja skeptisch.
Lass mal sehen. Unterhalten.
Und es ist extrem wichtig, sich auch beim Rollenspiel nochmal gewahr zu werden, so, wir sitzen jetzt hier mit ein paar Leuten, der Spielleiter hat sich Mühe gemacht, der hat sich was ausgedacht und wir sind doch jetzt alle hier, um unsere Zeit zu genießen, weil wir haben ja in unserem Fall dann jetzt, haben wir uns hier einen Samstag Zeit genommen, um jetzt hier mit Freunden zusammenzusitzen und was zu spielen. Und dann ist das tatsächlich vielleicht das Erste. Ja, wobei, zwischen A und B würde ich vielleicht noch wechseln, ne? Einmal die Geisteshaltung und dann
die Gesellschaft, ja.
Vielleicht muss ich noch nicht mal die richtige Geisteshaltung haben, aber wenn ich mit meinen Freunden, mit meinen besten Freunden da sitze und wir genießen den Nachmittag, dann ist das doch halb so wild. So, dann kann man sich vielleicht auch wenn man ein bisschen deprimiert ist gerade, war eine blöde Woche, dann kann ich mich auch da, dafür treffe ich mich ja mit meinen Freunden, dann kann man sich auch vielleicht darüber hinaus noch daran erfreuen. Und das Letzte ist dann eben fast schon unwichtig hinter diesen beiden Punkten, taugt eigentlich das Spiel.
Ja. Da gibt's noch so einen kleinen Erklärungssatz zu, es ist besser, ein schlechtes Spiel mit einem guten Spielleiter zu spielen, als ein gutes Spiel mit einem schlechten Spielleiter.
Ja.
Also da kann das Design noch so perfekt sein. Wenn der Spielleiter schlecht ist, macht das auch keinen Spaß.
Ja.
Darum sehe ich das ähnlich. Also das fand ich auch sehr wichtig.
Ja, oder wenn ich eben selber schon da hinkomme und irgendwie schlechte Laune habe und ich lasse das an allen aus oder ich mag die anderen Leute vielleicht gar nicht oder die mögen mich nicht. Das ist alles... Es bleibt ein Spiel, bleibt ein Rollenspiel und damit einfach absolut abhängig davon,
ja, oder auch
in welcher Verfassung und mit welchen Leuten spiele ich
das. Also auch bei Brettspiel kann das noch so cool designt sein.
Ist genau dasselbe.
Wenn es einfach nicht zündet in der Spielgruppe. Dann,
ja, und
dann,
genau.
Oder man sich nicht wohlfühlt.
Da ist das ja auch häufig, würde ich sagen, ne? Dass wir Spiele gespielt haben und der eine oder andere dem war vielleicht einfach gerade nicht danach und dann hat so ein Spiel einfach keine Chance.
Ja, da das mein erster Punkt war, ne, habe ich aber immer noch einen zweiten Punkt.
Deinen zweiten hast du ja noch.
Den habe ich, nämlich noch. Den ersten Punkt muss ich dann gleich austauschen. Der zweite Punkt ist bei mir, ein kooperatives Spiel ist kein Solospiel mit Bonusassistenten. Oh, ja. für den größten Egoisten am Spieltisch. Das ist ein Problem, was wir, glaube ich, schon häufiger bemerkt haben. Oder sagen wir mal, was jetzt nicht ständig bei uns vorkommt, aber wo wir einfach vom Design des Spiels her bemerkt haben, gerade bei diesen kooperativen Sachen, dass es oftmals eine Ideallösung in Anführungszeichen gibt. Und wenn man dann irgendwie zwei, drei Leute am Tisch hat, die, oder ein, zwei Leute reichen ja schon, oder einer reicht schon, der sehr taktisch, der Alpha-Spieler, der sehr taktisch orientiert da rangeht und eben alle Eventualitäten schon abgeschätzt hat, dann sagt er, ja, du musst jetzt, in Afrika musst du jetzt hier deinen Forscher hinpacken bei Pandemie.
Ja, genau.
So. Ja. Du guckst dir das an und sagst, ja, das ist die beste Lösung hier für das Problem, was wir gerade haben. Es ist, ja, es ist offensichtlich die beste Lösung.
Ist das Problem eigentlich eines jeden kooperativen Spiels, ja, ob offene Information oder nicht, ist eigentlich wurscht, weil in dem Moment, wo alle ohne Einschränkung kooperativ versuchen, das Spiel zu lösen, ist doch, also, ja, und selbst Würfelwahrscheinlichkeiten können, ne, überschlagen werden und man kann dann sagen, hör mal, das ist definitiv die beste Version. Geh dahin, mach den einen, mach die eine Krankheit da, heil die noch, pack den Würfel dahin und so weiter, dann ist dein Zug am effektivsten. Ne? Und kann bei vielen kooperativen Spielen gar nicht gelöst werden, weil es für mich, muss ich sagen, einfach immanent in dem Spieldesign ist, wenn ich ein kooperatives Spiel mache. Ich würde sagen, das ist einfach so. Entweder komme ich damit klar oder
das
oder
Risiko nicht. Wird dann sozusagen massiver, wenn Spieler sich dadurch ferngesteuert fühlen. Also so nach dem Motto, was soll ich denn jetzt machen? Oder was mache ich denn jetzt? So. Und ja, der eigene Antrieb verloren geht. Darum ist, glaube ich, geheime Information noch immer was anderes, weil du dann immer noch so ein bisschen...
Hanabi macht ja, das aber, ganz clever.
Ne, häufig ist es dann ja gar nicht mehr richtig kooperativ. Ne? Das, also ich hab das Gefühl, die meisten, also da bin ich ja mal, das ist ja eigentlich so ein Brettspielpunkt, die meisten Koop-Spiele, rein Koop-Spiele, werden halt dann zu so einer Art gemeinsames Puzzle. Und dann, wenn einer dabei ist, der quasi dieses Puzzle gut kann, dann hat der natürlich die besten Karten, um andere Leute auch anzuleiten, ne, das Spiel am besten zu spielen. Das ist bei Pandemie so oder Legenden von Andor war so ein sehr, für mich sehr bedrückender Titel, den ich deswegen gar nicht mochte, weil das hat einem quasi um die Ohren geschlagen, dass es ein Puzzle ist und nur auf eine bestimmte Art und Weise gelöst werden kann. Und entweder wusstest du das und du kannst das, dann hast du so gespielt und wenn dann quasi einer gesagt hätte, ja, aber ich gehe jetzt hier mit meinem Waldläufer auf den Punkt und schieße nochmal den Ork ab, ja, dann wäre das Ding damit erledigt gewesen, weil natürlich das Koop-Spiel
ist. Ich hatte das gar nicht mehr so schlecht in Erinnerung, aber wo du es sagst, ja. Ich würde aber auch diese Dungeon Crawler dazu packen. Das geht auch in eine ähnliche Richtung. Also, wenn man dann sieht, nee, du musst dich jetzt dahin stellen, das macht viel mehr Sinn, weil du dann den und den angreifen kannst. Ja, okay, hast du recht, stimmt. Habe ich nicht bedacht, die Taktik, ja.
Na, ich meine, Würfel und eigene Fähigkeiten, aber gut, in dem Mal, ne, bei jetzt wie Imperial Assault oder was auch immer, die sind ja dann auch nicht geheim. Das heißt, wenn ein Kollege deinen Charakter kennt und auch spielen kann und der kennt das Spiel, dann gibt es keinen Grund, warum der dir nicht sagen könnte, hör mal, am besten wäre es, wenn du dich da hinstellst, den angreifst, hast du nicht geschafft, greif den nochmal an, ach nee, Quatsch, dann geht immer noch einen Schritt zurück, damit er dich gleich nicht angreifen kann. Also so Dinge, ne?
Ja, stimmt, das stimmt. Ja gut, dann kommen wir schon zu Platz 1, Patrick.
Ja, mein Ranking ist eher so mittelmäßig. Ich habe als Platz 1, wenn man so will, also das Einzige, was noch überbleibt aus meinen Top 3 in Anführungsstrichen, Namensfindung. Da fand ich interessant, sozusagen nochmal den Hinweis darauf, vielleicht auch zu überlegen, Worte mit Bedeutung zu wählen, weil die immer gleich eine Geschichte mitgeben. Jetzt bei Fantasy wäre es dann wahrscheinlich einfach so ein Rufname oder zum Beispiel, das sind ja so Drachentöter, der Berg, was auch immer, ne? Also es gibt da ja genug, ja, die da was haben, aber auch wenn ich jetzt so, auch Familiennamen, haben ja womöglich eine Bedeutung, eine geschichtliche, ne? Also die bedeuten ja auch irgendwas, wenn man jetzt in Adelshäusern denken würde oder so, können die auch eine Bedeutung für die Region haben. Da einfach nochmal stärker drüber nachzudenken, ob sowas in dem jeweiligen System Sinn macht, das da hinzuzufügen. Dann die nächsten Tipps waren dann eher diese so gebräuchliche. Also wenn man Namen benutzt, dann gewöhnliche Namen und eher ungewöhnliche soll man trennen. Das soll angeblich besser helfen, die Leute zuzuordnen. Kann ich jetzt so nicht einordnen, aber was natürlich ganz wichtig ist, dass Namen Dingen Bedeutung geben. Also ist, beim Rollenspiel ist das, glaube ich, immer so ein Standardding, dass man da eine irgendeine Namensliste liegen haben muss für den Fall, dass die Spieler fragen, wie denn NSC XY heißt, den man sich gerade ausgedacht hat, um dann nicht in die Situation zu geraten, dass das völlig klar wird, der ist eigentlich völlig bedeutungslos, völlig egal, ist ein 0815 NSC, können wir wieder vergessen, so ungefähr, sondern ich meine, selbst wenn die Spieler merken, der hat für den Plot keine Bedeutung, bekommt er durch den Namen eine Bedeutung, weil er in der Welt plötzlich ansprechbar ist. Also er existiert in dieser Welt sehr viel anders als der Gastwirt im Gasthaus 3 in der Innenstadt, so ungefähr. Also Namen geben Dingen generell Bedeutung, nicht nur Personen, sondern auch Orten, Raumschiffen, was auch immer.
Das ist
Ja,
deine
ey, wie
Platz
gesagt, mein
1?
Ranking
Ich
ist.
würde sagen, Thema verfehlt.
Ja, ich hab ehrlich gesagt nicht nach so einem starken Ranking gesucht, sondern nach Dingen, wo ich überlegt habe, die ich sozusagen da nochmal als Bedeutung oder als wichtig noch mehr herausheben wollte.
Ich weiß nicht, ob das unter diesem Punkt war oder ob das nochmal ein eigener Punkt war. Gibt es noch ein schönes Ding? Bitte hört auf mit dem
Ja, genau,
Apostroph in dem Namen.
Namen so zu wählen, dass man sie auch
So.
aussprechen kann. Wo wie häufig ich bei DSA auch schon Probleme hatte, dass ich dann den Namen von irgendeinem NSC, nee, das ist übel. Da musst du die notfalls
Ja, irgend
austauschen.
so.
Ja.
So Elfennamen,
Ach,
ne?
ich mag gerne, wenn dir noch jemand hier irgendwie, was weiß ich, mein Name ist so und so. Und dann schreibst du das irgendwie so in Lautschrift auf. Nee, da
Ja,
ist noch ein H
genau.
dazwischen. Hä? Ist auch völlig egal. Ich lese den nur
Ja.
so an mir. Ich
Ja,
muss den ja nicht
das
schreiben, ich muss
ist
den nur aussprechen.
interessanter Punkt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Den habe ich zur Kenntnis genommen, als ich den gelesen habe. Aber du hast natürlich recht. Also ich erinnere mich noch, als wir Warhammer 40.000 gespielt haben und wir unser Schiff einen Namen geben mussten. Ne? Ich
Ja.
glaube, es war die Glanz des Imperators oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr.
Energie.
Ja.
Irgendwie so ähnlich haben wir das. Ja, Energie. Und schon hatten wir. Ne,
Ich musste gerade daran denken, als du das erwähnt hattest, kann man nicht bei unwichtigen Charakteren eigentlich auch so sagen, ja, er sagt dir deinen Namen, so indirekt, und dann muss ich niemand was aufschreiben. Gleichzeitig versaust du dir damit die Möglichkeit, den Typen nochmal irgendwie vorkommen zu lassen, weil keiner, ne? Ach so, das war der aus der Schenke. Ach, ja, wie hieß der denn nochmal? Ja, der hat ja seinen
Genau.
Namen
Also,
gesagt.
es hängt natürlich
Ah,
davon ab, ich
okay.
sag mal, wenn du in der Wildnis spielst, wo du nie wieder hinkommst, ist es die Frage, ob es Sinn macht, einer Person einen Namen zu geben, ne? Aber wenn du zum Beispiel mit einer festen Stadt spielst, so wie ich es momentan in der DSA-Runde mache, da kriegt alles auch einen Namen. Und ob die dann nochmal damit
Genau,
spielen oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie haben die Möglichkeit zu sagen, ich wollte diese Person, die will ich nochmal besuchen. So, und plötzlich kriegt sie eine Bedeutung auch im Abenteuer.
Außerdem, ich erinnere mich an die vergnüglichen Warhammer-Fantasy-Reihen mit wir ziehen unseren Beruf und versuchen dann eine gute Alliteration zu finden. Berthold der Bauer. Magnus der Magier.
Ja.
ich weiß nicht mehr. Horst der Holzfäller. Nee, ich glaube, den hatten wir nicht.
Nee.
Aber das war eigentlich immer sehr unterhaltsam. Dieses Deutschtümelnde bei sowohl DSA als auch bei Warhammer. Es gehört irgendwie dazu. Ne? Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen aus.
Ob das ein Reiz ist, weiß ich
Doch,
nicht.
für dich nicht, aber
Ach,
es.
das ist bei DSA inzwischen ja auch anders geworden. Also Alrik ist da inzwischen nicht mehr so häufiger Name, glaube ich.
Dachte, die hätten den in dieser neuen Geschichtsbuch zu einem Gott erhoben. Das wäre viel cooler
Ich glaube, nur
gewesen.
in D&D habe ich letztens gelernt, kann man als Spielercharakter zu Gott werden. Zum Gott werden.
Das stimmt, ja. Wenn du lang genug dabei bleibst, aber werden wir nicht schaffen. Matthias, Platz 1.
Mein Platz 1 ist, wenn du ein Rollenspiel spielst, sei dir bewusst, dass nicht alle aus denselben Gründen Rollenspiel
Ja,
spielen.
damit ist auch der neue Platz 1 weg. Danke, Matthias. Wollen wir sehen, was für ein Schrott noch
Kein
übrig
Problem, kein
bleibt.
Problem. Ich habe auch noch ein paar. Ich bin, wobei, ich habe den aus den Alternativen rausgezogen, weil mein Platz 1, habe ich gerade gemerkt, ist quasi der Platz 2 von gerade auch so mit drin. Ist aber wurscht. Ja, auf jeden Fall, das ist doch ein Thema, über das wir, glaube ich, in zahllosen Rollenspielabenden lange diskutiert haben und ne, greift auf die Spielertypen ja teilweise zurück. Wer will was eher spielen? Passt das in die Gruppe? Kann man die Leute, na, und dann auch die ganzen Diskussionen, die sich dann notgedrungen daraus ergeben, sollte ein Spielleiter Rücksicht nehmen auf die Spielertypen oder das, was sie spielen? Muss er nicht auch noch dafür sehen, dass er selber immer Spaß hat? Aber ne, kann die Gruppe darin bestehen, wenn der Spielleiter nur das spielt, was er gerne möchte? Und das sind alles so Punkte, die für mich da reingreifen und eigentlich auch sehr wichtig sind für das Gelingen eines Rollenspielabends. Denn keiner will ja jetzt, ne, man trifft sich dann mit 5, 6 Leuten oder 4 bis 6 Leuten, je nachdem, wie ihr das so gerne handhabt. Und ja, das ist ein Thema, das dazu führen kann, dass man so einen Spielabend hat und einer geht dann raus und sagt, ja, wo war jetzt hier mein Kampf? Und der andere vielleicht sagt, ja, ich hätte ja doch irgendwie ein Rätsel gerne gehabt. Ja, die Verhandlung mit dem König wäre schon ganz witzig gewesen. Warum hat er sich dann einfach nur in den Dämon verwandelt und dann ging die große Klopperei los? Das sind alles so Punkte, die sind, also da muss ich quasi schon fast eine ganze Spielgruppe irgendwie, und das hatten wir vorhin in dem Thema ja auch so ein bisschen, die muss ich schon finden und so ansatzweise übereinstimmen. Was für ein Spiel mögen die überhaupt? Wofür treffen die sich? Treffen die sich, um quasi ein Dungeon Crawl zu spielen? Treffen die sich, um ein Erzählspiel zu machen? Oder ist die Wahrheit wahrscheinlich nicht irgendwo in der Mitte?
Ich weiß gar nicht mehr, ob da Rollenspiel stand oder nur Spiel, weil ich würde das sogar noch weiter fassen. Du kannst sogar sagen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Leute überhaupt zu einem Spieleabend kommen. Es gibt Leute, die kommen zu dem Spieleabend, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Es kommen Leute zu dem Spielabend, um mit ihren Freunden nette Zeit zu verbringen. Genau. Es kommen Leute zu dem Spielabend, was weiß ich, weil es was Gutes zu essen gibt. Keine Ahnung. Ja. Und wenn wir zum Beispiel hier das Star Wars Spiel da spielen, das Imperial Assault oder wie war? Ja. Ja. Ne? Dann muss ich das nicht unbedingt gewinnen. Man spielt es natürlich so, dass man ne, möglichst zielorientiert arbeitet, aber ich habe da jetzt kein Problem mit, wenn mir jemand sagt, ja, hör mal, stell doch mal den Wookie besser dahin. Ja, okay, dann stelle ich den dahin. Ist jetzt nicht so entscheidend. Ich habe dann lieber einen netten Abend mit ein bisschen Würfelwürfeln, als hier diese taktische Finesse zum Beispiel. Das brauche ich dann nicht.
Ja.
Wo es problematisch wird, in Anführungszeichen, würde ich sagen, wenn sich sehr viele Leute treffen und die sozusagen alle nicht das Ziel haben, das Spiel auch zu gewinnen. Also wenn du, ne, ein Spiel muss ja ein Ziel haben.
Ach, ich glaube,
ja, oder
ich glaube, wenn keiner das, ich glaube, sie wollten alle das Spiel spielen wollen. Das ist, glaube ich, der Grundsatz. Wenn ja, sie stimmt. Gewinnen wollen, gewinnen ist stimmt. Nicht das Entscheidende. Du kannst dich auch treffen und sagen, ich habe jetzt dieses neue Spiel, wollen wir das einfach mal ausprobieren. So, ich glaube, gerade bei so ersten Runden ist vielleicht das Gewinnen auch noch nicht unbedingt das Vorherrschende. Ich glaube, wichtig ist, wichtig ist so ein gewisses, ihr hattet ja gerade schon einen anderen Punkt, dass man eine gewisse Bereitschaft hat, dieses Spiel zu spielen. So, und aus welchen Gründen man diese Bereitschaft hat, ist dann die nächste Frage. Ne? Wenn es einfach nur ist, ja, kann ich mitspielen, weil ich habe Lust, meine Freunde zu treffen und irgendwie klingt das ganz nett. Oder, ich will hier heute als Sieger rauskommen und euch alle fertig machen, in Anführungsstrichen. Da kann, glaube ich, eine weite Spannbreite zwischen sein.
Ja, jetzt blätter ich gerade. Mein erster Punkt ist ja, ne, so zwei meiner Punkte sind ja weg. Das heißt also, jetzt muss ich den erst nehmen und jetzt hätte ich was zum Thema Rollenspiel, aber eben nicht aus Spielersicht, sondern eher aus Rollenspiel-Autorsicht. Und zwar sind Rollenspiele keine Form von Literatur. Rollenspiele sind Spiele. Es ist ein
persönliches Anliegen von dir. Vom
ja, Fuß, ne? es ist ein Punkt, der mir immer wieder auffällt und ich kann mich da nicht auch von freisprechen. Ich habe selber so Sachen geschrieben, aber man lernt ja dazu im Laufe der Zeit, man verbessert sich, das ist einfach. Wenn du ein Rollenspiel-Abenteuer schreibst, dann lese ich keine Geschichte, ich lese keine Kurzgeschichte. Ich will sofort wissen, worum es in diesem Ding geht und ich will auch nicht irgendwie die Spannung beim Lesen aufrechterhalten und es muss auch nicht geschliffene Prosa sein, die mir da entgegengebracht wird. Letztendlich ist es ein Baukasten für den Spielleiter, so ein Abenteuer, der mir hilft, einen netten Spielabend mit meinen Freunden zu verbringen. Ich musste da neulich dran denken, als ich ein interessantes Interview mit Robert J. Schwab gehört habe. Das ist, der hat in dem neuen D&D hat er mitgearbeitet, der hat irgendwie das Lied von Arsene Feuer Rollenspiel hat er geschrieben und macht im Moment das Demon Lord Rollenspiel. Shadows of the Demon Lord heißt das. Und da hat er in dem Interview hat er gesagt, dass er Abenteuer schreibt für dieses Spiel, die maximal 6 Seiten lang sind. Das ist das absolute Maximum. Länger dürfen die Abenteuer nicht sein. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Also es ist unheimlich schwer, sowas zu schreiben, weil man will ja dann doch irgendwie was auch transportieren. Aber 6 Seiten sind für den Spielleiter eben auch machbar, um das noch vor dem Abend aufzubereiten. Idealerweise wäre es natürlich, wenn es irgendwie nur 1 oder 2 Seiten sind. Und man kann auch gute Plots in 1 oder 2 Seiten packen. Ganz ähnlich verhält es sich, jetzt abseits von den Abenteuern, wenn man mal in Richtung Rollenspielbücher geht. Also es ist ja nett, dass es dann Bücher gibt, die irgendwie ganz großartig über den Hintergrund von irgendeiner realen Stadt schreiben oder sowas. Aber wie hilft mir das im Spiel? Das ist immer die Frage. Was kann ich davon im Spiel einsetzen? Was ist tatsächlich real am Spieltisch verwendbar davon? Da ist es natürlich ganz nett zu wissen, dass, keine Ahnung, London im 17. Jahrhundert eine interessante Geschichte durchgemacht hat. Und die Frage ist aber, was bringt mir das, wenn ich im Jahr 1920 das spiele? Und da muss dann irgendwas drin sein, wenn ich das aufliste, damit das irgendwie auch am Spieltisch ein Element hat.
Ich hatte eine Alternative 2, die mir ganz, die wollte ich noch unbedingt kurz erwähnen, weil das passt erst dazu. Und zwar Clarity is vital. Das war eigentlich über Spielregeln. Und das passte dann, mir fiel mich ein, ich musste dann an die, ja, ich will jetzt nicht auf bestimmten Sachen rumhämmern, aber die Fantasy Flight Rollenspiele, die sind, die Warhammer-Reihe und deren Regelkonsum. Und ich weiß nur, dass ich hier bei Freihändler mir angeguckt habe, wie man Raumkämpfe machen soll. Und ich hab das Kapitel gelesen und hatte, Mensch, da fühlt man sich wieder richtig dumm. Ich habe immer noch nicht raus, wie so ein Kampf aussieht.
Ja, wahrscheinlich wussten die selber nicht, wie der Kampf
war. Weil das also auch so durchtränkt war von Ideen und was man noch machen kann und mit welchen Würfeln. Ne, das war gar nicht so, hör mal, wo ist denn jetzt hier die Struktur? Wie viele Aktionen? Moment, haben die Spieler jetzt hier 4, 5? Ist das abhängig davon, wie viele Leute gerade da sind, wie stark das Schiff ist? Kann doch gar nicht sein. Was wollen die hier von mir? Und das war so, mein Gott, wäre es so schwierig gewesen, irgendwie so ein, ja, klingt dann merkwürdig, aber manchmal ist vielleicht so ein simples Flowchart oder irgendwie so hier, Rundenübersicht, das kann man machen, das ist dafür. So eine Klarheit kann aber auch, ne, so eine klare Struktur kann einem doch sehr dabei helfen. Ne? Nur deswegen klappen ja auch so Sachen wie D&D, glaube ich, ganz gut, weil es dann eben sehr einfach ist hier. Also, du hast 2 Aktionen, was machst du damit? Du greifst an, du kannst dich bewegen, du kannst angreifen. Oh, und alle Sonderregeln paaren sich um die einfache Struktur.
Sind im Buch aber auch eindeutig so festgelegt. Also du hast sozusagen die Struktur, erstmal die Grundregeln und dann kommst du in Details, oder die Details sind schon so strukturiert in diesen Regeln drin, dass du sofort mit Überschriften, Fettdruck, was auch immer, sofort das Richtige findest, was du suchst. Das ist immer das Nervigste, wenn du irgendwo hatte ich da was dazu gelesen und dann findest du es nicht, weil es in einem anderen Kapitel ist und ach, irgendwie so ein komischer Kram, ja.
Und bei D&D ist ein gutes Beispiel dafür jetzt auch, wie du das Spiel simpel spielen kannst, aber nicht muss. Du kannst dir unheimlich schnell aneignen, hier welche Aktion du jetzt machen kannst, und dann kannst du das Spiel spielen mit den simpelsten Versionen. Ich lauf dahin, ich schlag zu. Ja, dann laufe ich eben nicht dahin, dann schlage ich zu. So, ne? Du benutzt deine Aktion. So, aber wenn du dich jetzt quasi einarbeiten willst, dann kannst du diese Aktion aber auch mit anderen Sachen füllen, ob das dann mit komplizierten Zaubern ist oder hier, dann weißt du, was eine Bonusaktion ist. Ja, ich benutze die Bonusaktion dann dafür. So, und später kriegst du dann, ne, du kannst das aber beliebig erweitern, ja, nicht gerade beliebig, aber du kannst es eben erweitern, indem du dir dann Gedanken darüber machst, wie kann ich denn in meiner Runde jetzt irgendwie diese Bonusaktion am sinnvollsten benutzen. So, aber ne, der Start ist, dass die Struktur für einen Spieler und Spielleiter, der muss ja auch einen guten Überblick darüber haben, wie so ein Regelsystem funktioniert, ob bei Brettspielen, bei Rollenspielen, völlig egal. Aber ne, alle haben doch was davon, wenn die Grundstruktur leicht bleibt und dann, ne, du das Spiel erweitern kannst durch komplexe Mechaniken, die ja aber dann viel einfacher zu verstehen sind, wenn ich eine solide Struktur habe, die am besten einfach ist. Fantasy Flight Games hat da einfach immer den Vogel abgeschossen. Ich erinnere mich bei Star Wars, Bodenkampf, sieht alles ganz nett aus, und dann gucke ich mir die Flugregeln an und denke mir, nee, das ist es immer noch nicht. Wie viele Iterationen brauchen die denn, um ein vernünftiges Grundkonzept zu designen? Aber ist vielleicht auch, da kommt auch vielleicht eine Geschmackssache dabei. Ich finde es nicht gut, aber ne, das soll ja nicht heißen, dass jetzt jemand nicht da Star Wars spielen kann und das genießen kann. Ich hatte nur eben das Gefühl, mein Gott, das hätte doch eine Nummer einfacher sein können. Naja. Aber ich meine, bei deinem Punkt war ja nochmal, vielleicht ist das aber auch dann die Geschmacksfrage zu offensichtlich, wenn es die, ne, so ein DSA-Abenteuer, wenn das eben, wenn das Leute gerne so lesen möchten, da muss man ja schon fast die Frage stellen, ist es jetzt dein Problem, was du damit hast, dass Leute quasi Regelmechanismen und Fluff miteinander verknüpfen? Ich meine, ich habe dasselbe Problem, aber vielleicht ticken wir da zu ähnlich. Vielleicht gibt es aber auch andere Leute, die setzen sich dann, ja, wer kann denn hier ein Abenteuer innerhalb von 2 Stunden vorbereiten wollen? Ist doch, also ist doch viel besser, wenn ich mich eine Woche jeden Abend quasi hinsetzen kann und dann lese ich so eine schöne Geschichte. Und dann nebenbei quasi bereite ich mich auf den nächsten Samstag vor, wo gezockt
Ich
wird.
glaube, der wichtige Unterschied ist, da gibt es bei DSA, aber ich habe auch mit manchen anderen Geschichten meine Probleme.
Genau,
Ist nicht,
wir
ist
müssen nicht
nicht, ist,
immer
ist nicht,
DSA, ne?
dass es eine Geschichte ist, die erzählt wird und die sozusagen ein Ablauf ist, sondern dass deutlich ist, das ist auch ein Spiel. Das heißt, selbst wenn da irgendwie ein Erzählbereich ist und so weiter, muss ich die Informationen, die ich zum Spielleiten brauche, da drin finden. Ich muss
Exakt.
dann möglichst schnell auch am Spielabend womöglich nochmal was nachgucken können. Das ist das Entscheidende. Ich will keinen Roman haben, sondern die können mir ruhig eine Geschichte da vorbereiten und bestimmte Szenen auch etwas weiter ausformulieren. Aber ich muss imstande sein, möglichst schnell da zu improvisieren und alle wichtigen Spielinformationen daraus zu kriegen. Wenn die also irgendwie was beschreiben in dem Text, eine Kiste oder was auch immer, sage ich mal. Nein, eine Kiste ist jetzt blöd, weil sowas kann man sich selber ausdenken. Aber ich sag mal, wenn da irgendwie Details beschrieben werden bis zum geht nicht mehr und ich dann als Spielleiter dann keine Informationen dazu finde, was das ist, was er sich da drin befindet und so weiter, und dann womöglich später irgendwann der Bogen geschlagen wird und gesagt wird, ja, die Spieler konnten zu dem Zeitpunkt ja schon wissen, dass so und so, dann ist das tödlich.
Genauso wie also wir sollten nicht immer auf DSA einprügeln, die haben das schon verbessert, aber es gibt auch D&D-Abenteuer sind teilweise grauenhaft. Also
Ah,
da
was
gibt
heißt
es
teilweise?
dieses ja, da gibt es diese sehr schöne hier, ne, das D&D with Pawn Stars Blog, wo er dann irgendwie mal ein so ein Abenteuer auseinandergenommen hat, und der Andreas hat mich darauf hingewiesen, was eben, ne, die beschreiben dann irgendwie zwei Absätze lang, dass es da einen Markt gibt, auf dem Marktdinge verkauft werden. So, da reicht es auszuschreiben, ja, es ist ein Markt. Punkt. Das ist, ne, jeder kann sich vorstellen, was ein Markt ist. Genauso ist es tödlich, natürlich einen Dungeon zu haben mit, sagen wir mal, 30 Räumen, und du musst die ganze Zeit hin und her blättern, was jetzt in Raum 18 drin ist. Und dann hast du da so einen Paragraphen, der dir nicht sofort erklärt, was in Raum 18 drin ist, sondern da hast du irgendwie so eine Beschreibung noch dazu. Das ist ja okay, aber bitte etwas mehr, ich will es auch am Spieltisch irgendwie einsetzen können und nicht alles auswendig lernen. Das ist so das Problem. Aber gut, das ist mein Platz 1, der raufgewandert ist. Und damit hatten wir sozusagen alle unsere Top 3 ermittelt. Interessant, wir haben gar nicht so viele Überschneidungen gehabt. Das ist ja eigentlich ganz
Das
nett.
stimmt.
Die Punkte fand ich ganz erhellend, auch wenn es so kleine Sätze sind, die manchmal sogar Banalitäten offenbaren. Das ist trotzdem sehr unterhaltsam zu lesen.
Die wichtigsten Punkte habt ihr jetzt schon gehört.
Kann man so nicht sagen. Ich habe ja noch so ein paar andere Sachen, die ich
Ja.
total klasse finde, aber vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal drauf, bei der 200.
Genau. Also ich glaube,
Episode dann.
es sind viele Kleinigkeiten, ne? Also über die man auch nicht lange reden kann, aber die so ein bisschen nochmal auch einen Blick auf Spieleindustrie werfen, glaube ich.
Das stimmt. Also ich habe jetzt auch bewusst nicht so viele Sachen zum Thema
Ja,
Spieleindustrie
genau.
ausgesucht.
Auch viele, die sich an
Aber da
Autoren
gibt es ein paar
richteten
Sachen.
und so weiter, aber wo man sich sagt,
Genau,
ja
ja.
klar, warum machen die es nicht
Ja,
so?
und ganz spezifisch Brettspielen.
Ja, dann danken wir natürlich allen Zuhörern für die Treue, 100 Episoden lang uns zugehört zu haben. Ich danke natürlich auch Patrick und Matthias, dass sie 100 Episoden lang mitgemacht
Ja.
haben.
Dann bedanken wir uns jetzt gegenseitig. Also danke Daniel, danke
Ja,
Matthias.
danke.
Danke Daniel, danke
Das ist
Patrick.
sehr gut.
Es war mir eine Ehre.
Und ja, dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.
Wenn es heißt Folge 101.
Uhu.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss.
Tschüss.